Ist warm, ne? Okay, also wenn ab und zu hier ein Schweißtropf runterläuft, es ist nicht nur Aufregung. Ja, schön, dass ihr da seid, dass wir Gottesdienst so feiern dürfen hier als Gemeinde in Erding. Und wir schauen auf Philippus heute aus der Apostelgeschichte. Nicht der Jünger Jesu, sondern einer von den sieben. Einer von den sieben, und wir haben ein paar Texte in der Apostelgeschichte über diesen Philippus, der einen tollen Dienst gemacht hat. Und wir merken, wie er mit Menschen umgeht. Wir sehen, wie Gott ihn führt, wie seine Wege mit anderen Wegen der anderen Menschen sich überkreuzen und treffen. Und wie auch seine Wege mit den Wegen von anderen Gläubigen, von Aposteln zum Beispiel, auch sich überkreuzen und gemeinsam die etwas unternehmen. Und der erste Text ist in Philippa, in der Apostelgeschichte Kapitel 6. Damals vermehrte sich die Zahl der Jünger ständig, doch gab es auch Unzufriedenheit in der Gemeinde. Die Hellenisten, also Juden, die nicht in Judäa geboren waren, aber dann trotzdem Juden waren, beschwerten sich nämlich über die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 die ganze Versammlung der Jünger zusammen und sagten: Es ist nicht richtig, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes vernachlässigen und uns um die Verteilung der Lebensmittel kümmern. Seht euch deshalb nach 7 Männern unter euch um, liebe Brüder, denen wir diese Aufgabe übertragen können. Sie müssen einen guten Ruf haben und mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt sein. Wir selbst werden uns weiterhin auf das Gebet und die Verkündigung des Wortes Gottes konzentrieren. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus, einen glaubensvollen und mit dem Heiligen Geist erfüllten Mann. Dann Philippus, Prochorus und Nikanor, Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Mann aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Diese 7 stellten sie vor die Apostel, die ihnen betend die Hände auflegten. Das Wort Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem vermehrte sich stark. Selbst eine große Zahl von Priestern folgte gehorsam dem Ruf zum Glauben. Ja, wir sehen hier in Vers 5, als erster wird Stephanus genannt, der erste von den 7, die gewählt wurden zum Dienst als Diakone. Und er ist ja gestorben einen Märtyrertod, der erste Gläubige, der gesteinigt wurde, der erste Blutzeuge geworden ist. Nicht einer von den 12 Aposteln, sondern der Stephanus. Und es ist ganz dort zu lesen, wie er auch von einem praktischen Dienst zu einem geistlichen Dienst sich entwickelt und wie er von Jesus erzählen kann. Aber hier als zweiter Mann ist Philippus erwähnt, nach Stephanus. Und dieser Philippus, von diesem Philippus, einer von den 7, von dem haben wir auch einiges an Informationen in der Apostelgeschichte. Von den anderen haben wir praktisch nichts, außer der kirchlichen Tradition. Und dieser Philippus, der als zweiter hier genannt wird, er ist auch jemand, der einen guten Ruf hat, wie es hier heißt, und den Heiligen Geist, also ein gläubiger Mann, der es nicht für niedrig gehalten hat, einen praktischen Dienst zu übernehmen, und zwar an Menschen, die bedürftig sind, wie es hier oben hieß, oder wie es da geschrieben steht, ne? Die bestimmte alleinstehende Frauen, die sich nicht mehr versorgen konnten, die sollten doch auch Nahrung bekommen. Und er war sich nicht dafür zu schade, diesen Dienst zu tun. Diesen täglichen Dienst, diesen praktischen Dienst, das ist toll, dass Menschen sich zur Verfügung stellen, um solche Dienste zu machen. Und es sind Menschen, die nicht irgendwie keine Beziehung zu Gott haben oder die irgendwie weniger Heiligen Geist haben. Nein, das sind genau diejenigen, wie es hier steht, die mit Heiligem Geist erfüllt sind, die sich von Gott leiten lassen Und auch Philippus gehörte zu diesen Menschen. Und die Gemeinde hat das eingesehen und hat auch Philippus gewählt dazu. Man braucht auch für diese niedrigen Dienste den Heiligen Geist. Man sollte seinen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes tun. Egal, was für Dienst das ist. Kein Dienst ist zu niedrig und kein Dienst ist zu hoch. Und wir sehen auch hier in diesem Abschnitt, dass die Schwierigkeit und die Probleme ja dazu da sind, damit man nicht lange herum diskutiert und sich streitet, sondern sie einfach löst. Und die Gläubigen, diese ersten Gläubigen in Jerusalem, haben es einfach gelöst. Schwierigkeiten, die entstanden, wurde nicht lange drum gestritten, sondern wurde einfach das Problem gelöst. Praktisch und klar. Teilung der Aufgaben, das war ganz wichtig. Und für Philippus war das auch wichtig, dass er mit dabei ist, dass er sich nicht nur am Rand der Gemeinde bewegt, der nicht nur über sich selbst nachdenkt, wie gut oder schlecht es ihm geht, der nicht nur über seine Gefühle trauert oder der nur irgendwelche persönliche Erfahrungen irgendwo macht, sondern mitten in der Gemeinde hat er sich eingebracht. Er war für andere da, nicht nur einfach nur für sich. Ja, es scheint, dass er einfach nur ein praktischer Kerl war. Nein, er war nicht nur praktisch, sondern wir sehen, dass Schwierigkeiten in seinem Leben oder da wo Probleme entstehen können, da war er offen für das Wirken Gottes, für das Wirken des Heiligen Geistes. Das sehen wir vor allem, wenn wir danach die Texte lesen. Es entsteht nämlich eine Verfolgung, nachdem Stephanus gesteinigt worden war. Und wir lesen dann in Kapitel 8 in der Apostelgeschichte die nächste Information über Philippus. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias ist. Die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu, denn sie hatten von den Wunderzeichen gehört, die er tat, und waren sogar selbst Augenzeugen geworden. Sie hatten bei vielen Besessenen miterlebt, wie Dämonen laut schreiend ausgefahren waren, und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es herrschte große Freude in der Stadt. Als sie dann aber dem Philippus Glauben schenkten, der ihnen die gute Botschaft von der Herrschaft Gottes verkündigte und über die Person und das Werk von Jesus, dem Messias, sprach, ließen sich Männer und Frauen taufen. Wir sehen, wie der Heilige Geist Philippus mehr und mehr gebraucht. Ein Mensch, der sich in andere investiert, könnte man so sagen. Ein Mensch, der für andere da ist, der nicht nur um sich selbst dreht und nicht nur selbst sich bemitleidet, der nicht nur in die Seelsorge läuft, sondern der Seelsorge mit dem Herrn macht und sich verändern lässt von Gott, der wird gebraucht. Gott kann verändern. Gott kann jeden gebrauchen. Gott will dich gebrauchen und mich. Und Philippus wird hier konfrontiert mit einem Problem. Kapitel 6 war ein praktisches Problem. Es wurde gelöst. Hier in Kapitel 8 ist es Verfolgung, physische Verfolgung. Menschen kommen um. Stephanus wurde gesteinigt. Und jetzt auch andere, ganze Familien. Der Saulus wütet und bringt Menschen um, wirft sie ins Gefängnis. Philippus kennt das und er gehört zu denen, die natürlich auch in andere Städte fliehen. Aber er sitzt nicht irgendwo und zittert und denkt, hoffentlich schnappen sie mich nicht, sondern er ist derjenige, der, wie auch viele andere, das Evangelium weitersagt. Er kreist nicht um seine eigenen Probleme nur. Er könnte ja sich bemitleiden und sagen, ach, ich armer Philippus. Warum gehöre ich zu denen, die verfolgt werden? Warum trifft es mich wieder? Jetzt habe ich doch so demütig schon gedient. Den hilflosen Menschen habe ich geholfen. Nein, wir sehen, menschlich gesagt, er wächst über sich hinaus. Philippus wird zum Beispiel, wie man dort, wo man ist, Evangelium weitersagen kann. So, wie man es beobachtet hat. Das, was Philippus in Jerusalem beobachtet und gesehen hat. Von den Aposteln und von anderen, von Stephanus. Das hat er angewendet. Wie einfach. Die Menge hörte Philippus zu mit großer Aufmerksamkeit. Ja, Gott schenkt die Aufmerksamkeit. Gott muss auch wirken. Gott wirkt auch. Das ist nicht nur Philippus. Das ist ganz klar. Aber jemand, der treu dem Herrn dient, der wird erleben, wie Gott ihn segnet. Und Philippus hat das erlebt. Philippus wird hier zum Prediger des Evangeliums. Jesus, der Heilige Geist, der dreieinige Gott, wirkt Wunder durch das, was Philippus da sagt und tut. Und Menschen werden sogar geheilt. Aber im Mittelpunkt steht die Person Jesu Christi. Er erzählt von Jesus, von seinem Werk. Das ist für Philippus so wichtig. Das Zentrum nicht ich mit meinen Problemen, sondern das Zentrum ist Jesus Christus. Die Worte von Jesus in der Apostelgeschichte Kapitel 1, 8. Fangt an mit Jerusalem und dann geht nach Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Das wendet Philippus an. Einer der Ersten, nicht der Apostel. Die bleiben ja noch nach dem Text in Jerusalem. Es ist so schön, wie die Apostelgeschichte zeigt, dass nicht Apostel die Ersten sind, die das Evangelium verkündigen, irgendwelchen Leuten irgendwo. Das kommt später auch. Aber das sind normale Menschen sozusagen, die Gott gebrauchen kann. Deswegen sollte keiner von uns sich irgendwo in die hintere Reihe stellen und sagen, ach, was bin ich schon, was kann ich schon. Nein, der Heilige Geist kann dich befähigen und fett und groß machen, geistlich groß machen. Ja, und jetzt kommt das Nächste. Wir lesen im gleichen Kapitel, einfach ein bisschen weiter. Als nun die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nach ihrer Ankunft beteten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Nachdem Petrus und Johannes den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Auf dem Weg durch Samarien verkündigten sie das Evangelium noch in vielen Dörfern. Wir merken, wie einerseits Philippus selbstständig agiert und arbeitet, wie er sich gebrauchen lässt vom Herrn durch den Heiligen Geist, aber wir sehen auch, wie er in Beziehungen lebt. Zum Beispiel hier zu den Aposteln und zu der Gemeinde in Jerusalem. Er pflegte also anscheinend Kontakte, weil das, was er gemacht hatte da in dem Gebiet um Samarien, das ist den Leuten der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren gekommen. Und sie schicken Petrus und Johannes. Wie würde ich und du mich fühlen, wenn ich etwas mache und jemand anders kommt und kontrolliert? Ein drittes Problem, ne? Zuerst war es ein praktisches Problem in Jerusalem, Kapitel 6. Das wurde gelöst. Kapitel 8, das zweite Problem war die Verfolgung. Philippus schaut auf Jesus und nicht auf die Verfolgung. Drittes Problem hier, da kommen Leute, Petrus und Johannes. Die wollen nachschauen, ob alles mit rechten Dingen ist. Naja, vielleicht formuliere ich jetzt das ein bisschen zu extrem. Aber jedenfalls, es ist nicht einfach, ja? Aber Philippus lebt in Beziehung zu anderen. Er lebt in Beziehung zu den Aposteln und zu der Gemeinde. Für ihn sind Beziehungen zu anderen Gläubigen sehr wichtig. Und er fragt nicht, werde ich jetzt kontrolliert? Werde ich jetzt geprüft? Nein, für ihn ist wichtig, dass der Name des Herrn verherrlicht wird. Es ist nämlich so, dass auch der Apostel und vor allem die Juden in Jerusalem checken mussten, dass der Heilige Geist nicht nur für sie da ist. Und deswegen war das ganz wichtig, dass der Apostel, vor allem Petrus selbst, dass er es merkt, der Heilige Geist ist nicht nur für Juden da, oder für Menschen da, die zuerst Juden werden müssen, sich beschneiden, die Gebote halten und dann Christen werden. Nein, der Heilige Geist, Gott ist da für jeden, der ihn annimmt. Und das mussten die selbst persönlich auch sehen und erfahren. Das war auch eine Lehre für Petrus. Und ich glaube, Philippus hatte so ein Auge dafür. Er wusste, dass die anderen auch lernen wollen. Und das merken wir immer wieder bei Philippus, dass seine Wege mit den Wegen des Petrus sich irgendwie kreuzen. Auch in den nächsten Kapiteln. Philippus macht so eine Art Vorarbeit. Und dann kommt Petrus und verkündigt aus, auch. So wie das Paulus mal schreibt in einem Brief. Der eine sät, der andere erntet, ja, der eine arbeitet, der andere arbeitet dem anderen zu. Und so sieht es Philippus hier auch. Und wir merken es in Kapitel 8 sehr gut. Wie er evangelisiert und andere kommen mit hinein in seine Arbeit. Er ist großzügig, der Philippus. Er sieht alles von der geistlichen Perspektive, nicht menschliche Perspektive. Ja, danach lesen wir weiter. Also wir haben schon gesehen, Philippus in Jerusalem, Philippus in Samarien und jetzt kommt die nächste Station, Philippus zwischen Jerusalem und Gaza, auch in Kapitel 8. Philippus aber wurde von einem Engel des Herrn beauftragt. Geh Richtung Süden und auf die selten benutzte Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich sofort auf. Unterwegs traf er einen Äthiopier. Der war ein Eunuch, ein hoher Würdenträger, der oberste Finanzverwalter der Kandake der äthiopischen Königin. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort Gott anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Der Mann saß auf seinem Wagen und las in der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Gottes Geist sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte den Mann halblaut aus Jesaja lesen. Und er fragte ihn, verstehst du denn, was du liest? Ja, dieser Eunuch war höchstwahrscheinlich auch ein Jude, der in Nordsudan, im heutigen Nordsudan, da gab es dieses Königreich, damals, und wie Daniel zum Beispiel aus dem Alten Testament am Hofe des Königs und seine Freunde, oder wie Nehemia, der auch am Hof des Königs gearbeitet hat. So war auch dieser Eunuch höchstwahrscheinlich auch jüdischer Abstammung, die damals nach der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar nach Ägypten geflohen waren. Da gab es eine Gruppe Juden, die dann den Propheten Jeremia mitschleppen wollten nach Ägypten. Und es gibt sogar archäologische Ausgrabungen, Beweise, dass da jüdische Siedlungen waren in Südägypten. Und bis praktisch Nordsudan war das nur ein nicht mehr weit. Also es ist klar, dass es höchstwahrscheinlich ein Jude war. Klar, einige denken, dass es ein Heide, ein konvertierter Heide zum jüdischen Glauben. Aber auf jeden Fall, er hat ja einen langen Weg gehabt bis Jerusalem. Für ihn war der jüdische Glaube wichtig, für diesen Eunuchen. Und er hat 2000 Kilometer ungefähr gemacht. Aus dem heutigen Nordsudan bis nach Jerusalem und wieder zurück. Das, solche Wege macht man nicht, wenn man nicht noch da überzeugt ist von der Religion. Also war er jemand, der auch die Schriftrolle Jesajas lesen konnte. Vielleicht in griechischer Übersetzung, aber jedenfalls, er las es. Er kannte sich dann auch aus. Er interessierte sich für das Alte Testament und war ein jüdischer Mensch. Ja, und hier sehen wir, wie Philippus zu ihm geschickt wird vom Herrn. Wieder eine ganz andere Ortschaft. Das ist schon auch einiges entfernt. Klar, nicht so weit wie der Eunuch. Der Eunuch hat einen viel weiteren Weg gemacht. Und Philippus wird zu ihm geschickt. Und wir merken hier bei Philippus, dass er die Schrift kennt. Philippus erklärt diesem Eunuchen, wie es mit Jesus Christus und dem Alten Testament bestellt ist. Und um das zu erklären, muss man sich auch auskennen. Und das ist wichtig. Lesen wir Gottes Wort. wissen wir, wo im Alten Testament was über Jesus gemeint ist. Wie lesen wir überhaupt die Bibel? Lesen wir das Christus-zentriert? Philippus konnte das. Er war nicht nur einfach ein Mensch für praktische Sachen. Für ihn war der Glaube an Jesus sehr wichtig, sodass er geforscht hat und die Bibel gelesen hat. Er wusste, was Jesaja 53 bedeutet. Und ich glaube, er konnte noch viel mehr. Wenn wir bedenken, dass dieser Eunuch ein Kastrierter war, ja, und wir wissen auch, dass Menschen mit körperlichen Beschädigungen nicht in den Tempel hineingehen durften. Die mussten außerhalb des Tempels sich aufhalten. Und Philippus konnte ihm erklären, bei Jesus sind alle angenommen. Und wenn wir Jesaja 53 zu Ende lesen würden und dann weiter, dann kommt eine wunderbare Stelle. Wir lesen nämlich von Philippus weiter hier, Kapitel 8. Er geht ja von dieser Begebenheit mit dem Kämmerer aus dem Morgenland weiter. Aber bevor wir dazu kommen, hier in Vers 38, als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Wenn wir jetzt Jesaja 53 hinter uns lassen würden und weiterlesen, 54, 55, 56, und wenn wir dann Jesaja 56 ab Vers 3 lesen würden, da heißt es, ich habe es da oben projizieren lassen, und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum, denn so spricht der Herr, den Verschnittenen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Ich glaube, das war die Freude auch für Enochen. Er wusste, dass er von Gott angenommen ist. Er war nicht mehr einfach ein Außenseiter. Er durfte ins Heilige. Er war nicht einfach nur benachteiligt wie in der jüdischen Religion, sondern er konnte seine Reise weiter mit Freude fortführen, weil er wusste, ich bin ein volles Kind Gottes. Tja, das ist gut, wenn man das Alte Testament und wenn man die Bibel kennt. Dann kann man den Menschen Mut machen, sodass sie voller Freude ihre Lebensreise fortführen. Ja, die nächste Station von Philippus war hier in Ashdod. Und wir lesen in Kapitel 8 wieder. Und Philippus fand sich in Ashdod wieder. Er zog von Stadt zu Stadt und verkündigte überall die gute Botschaft. Schließlich kam er nach Caesarea. Philippus in der Nähe vom Mittelmeer, Ashdod und die Städte drumherum, alle hören die gute Botschaft. Wieder ein ganz anderer Ort. Also wenn ihr euch die Mühe mal macht und auf die Karte schauen würdet, wo jetzt Philippus seit Jerusalem gegangen ist, wo er überall das Evangelium verkündigt hat, das ist sehr interessant. Interessant ist aber auch, dass hier Philippus nicht nur in Ashdod ist, sondern in der Umgebung drumherum. Und er geht immer weiter, das heißt am Mittelmeer entlang, von Süd nach Nord. Er geht, wo heute Tel Aviv ist, ein bisschen, damals gab es das nicht, aber Lot, und dann weiter bis nach Caesarea, nach oben. Caesarea am Meer. Und das ist seine Endstation, lesen wir hier. Aber interessant, wenn wir die Kapitel weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann merken wir, dass Petrus in Kapitel 9 auch in dieser Umgebung geht und das Evangelium verkündigt, in Lydda bis nach Joppe. Und das ist genau auch ungefähr die Ortschaft, wo auch Philippus vorbeigegangen ist. Und wir merken hier wiederum, wenn wir die Stellen kombinieren, dann merken wir, dass Philippus eine Art Vorarbeit leistet für Petrus. Das heißt, die arbeiten miteinander. Die arbeiten zusammen. Da ist keiner auf den anderen irgendwie eifersüchtig oder neidisch, weil es geht um die geistliche Arbeit. Es geht um die Sache des Herrn. Das allein zählt. Nicht meine Empfindung. Nicht, wie schlecht oder gut es mir geht. Nicht, wie welches Ansehen habe oder nicht. Philippus hat ein Auge für andere. Toller Mann. Ja. Endstation Caesarea. Eigentlich gibt es da noch einiges zu erzählen. Es ist nämlich so, auch Caesarea ist ein Ort, wo Petrus hinkommt. Aber ein bisschen auch verspätet. Philippus wohnt schon in Caesarea. Und ihr könnt euch auf YouTube oder im Internet schöne Zusammenfassungen ansehen, auch Fotos und Videos über Caesarea Maritima, also altes Caesarea am Mittelmeer. Da kann man sich vorstellen, wie die Stadt ausgesehen hat. Da gab es nämlich auch ein Pferderennbahn, ein Hippodrom. Philippus heißt ja, bedeutet Philos Liebe und Hippos Pferd. Also er hat, seine Eltern haben zumindest vielleicht Pferde geliebt, deswegen nannten die ihn Philippus. Naja, ich glaube nicht, das ist der einzige Grund, warum er in Caesarea dann stecken geblieben ist. Es war ja die Hauptverwaltungsstadt in Judäa von den Römern aus gesehen. Herodes hatte sie ausgebaut. Aber anscheinend hat es ihm da gefallen. Aus irgendeinem Grund blieb er dort leben. Und hat dort ganz gewiss von Jesus weitererzählt. So eine Art Vorarbeit für jemand, der auch dazu kommt. Und wir wissen, dass Gott Petrus überzeugen musste, dass er zu den Heiden geht. Als Petrus in Joppe war, da hat er diese Vision. Und dreimal musste Gott zu ihm sprechen und ihm das zeigen, bis Petrus fähig war und bereit war, nach Caesarea zu gehen, zu dem Hauptmann Cornelius. Ja, Philippus hatte eine gewisse Vorarbeit geleistet. Und dann kommt Petrus aus Joppe nach Caesarea und verkündigt im Haus des Hauptmanns Cornelius die Botschaft. Und das ganze Haus von Cornelius wird gläubig. Eine Gemeinde ist dort. Ja, Gläubige arbeiten zusammen. Lasst uns lernen von Philippus, wie er Menschen begegnet und wie er mit anderen zusammenarbeitet. Wie er ein Auge hat für Zusammenarbeit. Wie er ein Auge hat für alle Dienste in der Gemeinde. Wie er ein Auge hat für andere Menschen. Ja, Philippus kennt nicht nur Petrus, sondern Philippus kennt auch Paulus. Wir sehen hier, wie er sein Haus aufmacht für andere Gläubige und eben auch für Paulus. Paulus ist auf seiner dritten Missionsreise, die zu Ende geht. Er geht nach Jerusalem, wo er dann gefangen genommen wird. Und jetzt, kurz bevor Paulus nach Jerusalem kommt, macht er Halt in einigen Gemeinden und unter anderem auch in Caesarea, wo Philippus lebt. Wo Petrus dem Cornelius das Evangelium erzählt hat. Und wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 8, am nächsten Morgen zogen wir nach Caesarea weiter. Dort angekommen, kehrten wir in das Haus des Evangelisten Philippus ein. Das war einer aus dem Kreis der Sieben. Er hatte 4 Töchter, die unverheiratet geblieben waren und die Gabe der Prophetie besaßen. Nach Ablauf dieser Tage machten wir uns reisefertig, das schreibt Lukas über sich und Paulus und andere, die dabei waren. Nach Ablauf dieser Tage machten wir uns reisefertig und zogen nach Jerusalem hinauf. Einige von den Jüngern aus Caesarea begleiteten uns und brachten uns zu einem gewissen Nason, der aus Zypern stammte und ein Jünger aus der Anfangszeit war. Bei ihm übernachteten wir. Das war Vers 16. Wir sehen, dass Philippus eine zusätzliche Eigenschaft hat. Gastfreundschaft. Er verkündigt das Evangelium auch praktisch. Ja, er nimmt andere Gläubige auf. Also wir merken hier, dass die Gläubigen damals auch vernetzt waren. Ja, wenn Paulus dann also nach Jerusalem reiste, dann reiste er durch einige Gemeinden, er übernachtet immer wieder und unter anderem auch in Caesarea bei Philippus. Und dort bleibt er nicht nur eine Nacht, sondern die bleiben dort einige Tage und haben dort Gemeinschaft. Vielleicht hatte Philippus auch ein größeres Haus. Wir wissen es gar nicht. Es steht hier nicht. Aber das ist seine Eigenschaft. Praktisch, Sicht für die anderen, das Evangelium von Jesus zu erzählen, Gastfreundschaft. Wir sehen, wie vielfältig, wie weit begabt Philippus ist, beziehungsweise er lässt sich begaben. Ja, er hat natürlich auch ein Familienleben. Er hat zumindest 4 Töchter. Und mit seinem ganzen Haus dient er dem Herrn. Wie schön, wenn wir auch gastfreundlich wären. Zum Beispiel für Camisio brauchen wir noch Übernachtungen. Ja, das wäre ja schön, wenn wir das auch von Philippus übernehmen würden. Ich wünsche uns allen, dass wir nicht einseitig bleiben. Beziehungsweise wir haben die Gefahr, einseitig zu bleiben, wenn wir nur auf uns schauen. Wenn wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Vor allem, wenn ich als Person mich nur mit mir und mit meinen Empfindungen beschäftige. Lass uns lernen von Philippus. Kein Apostel. Und trotzdem lässt er sich begaben. Die Vielfalt. Er sieht den anderen. Er sieht den praktischen Dienst. Er ist sich für nichts zu schade. Er lässt sich von Gott leiten. Und ist gastfreundlich. Amen.